Worauf kommt es wirklich bei einer Ehe an? Gibt es da so etwas wie eine goldene Regel? Wenn man all die Gebote der Bibel in einen Riesensack packt und versucht, das Wesentliche zu erkennen, dann haben wir zum Beispiel die goldene Regel: Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihn auch. Eine hilfreiche Zusammenfassung aller Gebote. Oder das berühmte Wort von Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist hilfreich, solche Regeln zu haben. Gibt es das auch für die Ehe? Da gibt es 1000 Regeln, da gibt es 1000 Rezepte, da gibt es 1000 Ehebücher. Es gibt eine unglaubliche Fülle. Eheseelsorge gibt es auch sehr viel. Aber gibt es so etwas wie eine goldene Regel? Ich glaube ja. Nur ist die ganz anders, als man sich das so vorstellt. Ich weiß nicht, ob ich das so ausgesucht hätte, aber ich vertraue jetzt mal unserem älteren Bruder, der vor vielen, vielen Jahren gelebt hat, der Jesus besonders gut kannte, der selber eine Schwiegermutter hatte, also auch verheiratet war, der sehr erfahren war, der seine Leute gut kannte, der Petrus, Simon Petrus. Und er schreibt in seinem ersten Brief einen ganzen Abschnitt über die Ehe. Und da habe ich den Eindruck, der wollte so etwas wie eine goldene Regel für die Ehe aufstellen. Aber diese Regel finde ich etwas unangenehm. Die Regel heißt für die Frau: Ordne dich deinem Mann unter, und für den Mann: nimm Rücksicht auf deine Frau. So könnte man diesen ganzen Abschnitt zusammenfassen: Frau, ordne dich unter, Mann, nimm Rücksicht. Und wo das ineinander sich verhakt, wo das zusammenspielt, da funktioniert schon mal ganz, ganz viel. Es ist keine erschöpfende Ehelehre, die Petrus hier gibt. Aber es ist die Andeutung mindestens mal einer Grundregel, die sich für viele Ehepaare einfach bewährt hat. Und nicht nur für Ehepaare, auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für Eltern und Kinder, für Chefs und ihre Untergebenen, für Gemeindeleiter und ihre anvertrauten Schafe und so weiter und so fort, für Lehrer und Schüler. Überall lässt sich eigentlich diese Regel sehr gut anwenden. Ordne dich ein in die von Gott gegebene Ordnung und nimm Rücksicht auf die andere Partei. Schauen wir uns mal den Text an. Und da bin ich schon auf das erste Problem gestoßen. Ich habe den Elberfelder Text gelesen und habe gedacht: Unmöglich. Der ist so weit weg, Luther geht schon gar nicht. Da kommen solche merkwürdigen Konzepte daher und habe ich schon gemerkt, wir brauchen tatsächlich wieder neue Worte. Wir brauchen eine neue Übersetzung. Und da bin ich dann fündig geworden bei der neuen Genfer Übersetzung. Und die werde ich jetzt einfach mal als Grundlage nehmen, weil die uns schon ein bisschen mehr hineinbringt in die Wirklichkeit dieses Textes und dort Worte gewählt werden, die mindestens mal etwas einfacher zu verstehen sind. 1. Petrus 3, 1 bis 7. Nun zu euch Frauen. Ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören oder auf euch zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Eure Schönheit soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Ich fasse diesen sehr komplexen Text einfach mal so zusammen. Ihr Frauen ordnet euch unter. Ich muss dann natürlich erklären, was das heißt. Und ihr Männer nehmt Rücksicht. Was hören wir? Was hört ihr Frauen heute Morgen, wenn das so in euer Ohr klingt? Frau, ordne dich unter. Was hören wir subjektiv aufgrund unserer Erfahrungen mit Unterordnung und auch aufgrund des Wortes? Ich denke, dass ganz viele immer noch hören, sei gehorsam in jeder Beziehung, mach alles, was dein Mann will, lass dich unterdrücken, gib ja nicht zurück, schlucke, schlucke und nochmals schlucke, du bist sowieso die Benachteiligte, aber um Jesu Willen beiß rein in den bitteren Kuchen und zieh deine Unterordnung durch, auch wenn du dabei zugrunde gehst. Nein, wir müssen es einfach konstatieren, das Wort Unterordnung ist einfach mal unglaublich negativ behaftet. Weil wir es automatisch als Gehorsam verstehen, als Gehorsam in jedem Fall und weil wir es als bedrückendes, unterdrückendes verstehen, eine quälende Ordnung. Und ich versuche wenigstens etwas, diesen Begriff mal zu entstauben. Ordnung. Es geht hier um die Anerkennung einer Ordnung. Hypotasso heißt es im Griechischen, stell dich unter eine Ordnung. Unterordnung bedeutet, ich erkenne eine Ordnung an, die größer ist als ich selber. Und ich habe ein simples Beispiel gefunden, der Flughafen. Habt ihr gewusst, dass es im Flughafen eine ganz wichtige Ordnung gibt? Ich weiß das, weil ich ziemlich öfter weite Reisen mache. Und ich stoße regelmäßig vor den Schaltern und besonders auch vor dem Check-in, je nachdem, stoße ich auf ein Problem. Da sind immer Leute vor mir in der Schlange. Manchmal Leute mit einem Riesenkoffer. Und ich stehe da und kann nichts machen. Und dann sind da noch diese blöden Absperrbänder, wo man dann stundenlang da rumlaufen muss, bis man endlich da vorne ist am Schalter. Aber wisst ihr was? Das macht Sinn. Interessant ist, dass ich immer noch mit denen, die vor mir waren, dann gemeinsam irgendwo angekommen bin. Aber manchmal ist das ärgerlich. Man möchte sich vordrängeln. Oder hat noch niemand von euch den Wunsch gehabt, sich vorzudrängeln? Und ich glaube, dass ganz viele Frauen diesen geheimen Wunsch haben, sich vorzudrängeln vor ihren Männern, dass die da nicht einfach davor stehen. Es ist einfach ein Beispiel einer Ordnung, die Sinn macht. Und die Ordnung heißt, der vor dir in der Schlange ist, lass ihn bitte dort. Du kommst auch an. Keine Sorge. Es ist einfach so, es gibt Dinge, die zuerst sind und wir kommen halt hinterher. Und das macht Sinn. Ich muss auch an einen Zug denken. Ich fahre auch sehr viel Zug, Flugzeug und Zug, Auto weniger. Und immer wieder stelle ich fest, dass es doch eine gute Sache ist, dass die Lok vorne ist und der Personenwagen ist dahinter und die beiden fahren zusammen auf der Schiene und kommen gemeinsam im Bahnhof an. Ich finde das eine gute Sache. Aber es wäre dumm, wenn der Personenwagen sagt, ich will die Lok sein und der Lok sagt, ich will der Personenwagen sein. Nein, sie gehören zusammen. Aber im Normalfall ist es so, dass die Lok vorne ist. Das ist eine gute Ordnung. Paulus sagt von Mann und Frau eine ganz einfache Sache. Zuerst wurde nämlich Adam geschaffen, danach Eva. Zuerst wurde nämlich Adam geschaffen, danach Eva. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Das ist eindeutig überliefert. Und jetzt ist aber noch eine andere Ordnung überliefert, von der diese Ordnung Adam, Eva sich ableitet. Und das vergessen wir oft, dass Adam und Eva, zuerst Adam, dann Eva, eine abgeleitete Ordnung ist von einer Ordnung, die noch viel höher ist, die ganz oben ist, ganz, ganz oben, nämlich Gott und sein Sohn. Das sind Parallelen, die Paulus eindeutig zieht. Mann, Frau, Christus, Gemeinde, Gott, Sohn. Wir haben eine Ordnung in Gott und diese Ordnung in Gott bildet sich ab in unseren menschlichen Beziehungen und deswegen haben wir überall in der Welt diese zwei Parteien, Leiterschaft der Gemeinde, die Gemeinde, der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, damals waren es die Herren und die Sklaven, dann haben wir Mann und Frau, dann haben wir Eltern und Kinder. Überall haben wir diese Ordnung und diese Ordnung hat ihren Ursprung ganz oben. Und da haben wir den Gott und seinen Sohn und das ist eine unglaublich großartige Ordnung. Ein Beispiel aus dem Johannesevangelium, in dem diese Ordnung Gottes selbst so wunderbar geschildert wird. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Das ist Ordnung. So ist es gemeint. Der Vater, der zuerst da war, liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben, fördert ihn, erhöht ihn, verherrlicht ihn. Der Sohn antwortet, indem er diese Ordnung anerkennt, sich dem Vater unterstellt und beide sind so richtig begeistert voneinander. Das ist eine ewige, traumhafte Win-Win-Situation. Es ist wirklich so. Diese Ordnung muss uns zur Orientierung dienen. Es geht um eine Ordnung des gegenseitigen Segens. Aber auch in Gott wird es immer so bleiben, dass der Sohn sich dem Vater unterordnet, auf dass Gott alles in allem sei, aber gleichzeitig der Vater den Sohn so fördert, dass wir in Offenbarung 21 und 22 zum Beispiel dann diese Formulierung haben, Gott und das Lamm. Sie beide regieren miteinander. Und Christus, Jesus, macht es dann dem Vater nach. Und dann heißt es von uns, sie werden mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Versteht ihr das? Unterordnung bedeutet, ich beziehe den anderen ein. Ich hole ihn auf den Thron. Ich sorge für ihn. Ich übernehme die Verantwortung für ihn. Und dann klingt alles plötzlich ganz anders. Unterordnung bedeutet, da ist einer, der Erste ist und er hat die Hauptverantwortung und der andere erkennt diese Verantwortung an. Nur so, nur in diesem Miteinander kann es wirklich funktionieren. Was heißt das jetzt für die Frau? Interessant ist, dass Petrus hier eigentlich relativ wenig sagt, über den eigentlichen Gehorsam, sondern dass er Unterordnung ganz praktisch hier anders beschreibt. Hört euch das mal an. Vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird. Aha. Unterordnung bedeutet, mein Leben ist von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt. Die Frau hat Gott vor Augen und seine Heiligkeit widerspiegelt. Aha, Unterordnung für die Frau bedeutet, ich spiegele dem Mann das Wesen Gottes. Vorhin hat es geheißen, die Frau spiegelt den Mann. Und das ist ein genialer Spiegel. Also meine Frau spiegelt mich auch ziemlich oft. Und ich brauche diesen Spiegel unbedingt. Aber der Spiegel zeigt nicht nur das Gegenüber des Spiegels, sondern auch, was hinter dem Spiegel ist. Das ist das Geniale, was hier Petrus von der Frau sagt und was du auch vorhin gesagt hast. Die Frau ist gleichzeitig der Spiegel des Mannes und gleichzeitig ist da eine Transparenz, ein halbdurchlässiger Spiegel, und sie zeigt dem Mann, wer Gott ist. Und das beschreibt Petrus dann so: Eure Schönheit soll von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Ein schönes, freundliches, sanftes Wesen. Sprüche 23,15, eine gute Nachricht für alle Frauen. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Mit geduldigen Worten kannst du mächtige Leute umstimmen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was Petrus auch im Ohr hat. Dass die Sanftmut, die Freundlichkeit auf Dauer eben mehr erreicht als die Vorwürfe und der Druck und das Gehässige und du musst und du solltest. Auch Matthäus 5, Vers 5, die Bergpredigt, ist mir dazu eingefallen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Eine gute Übertragung jetzt von der guten Nachricht. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Ich habe das mal übertragen auf die Frauen. Freuen dürfen sich alle Frauen, die unterdrückt sind, aber auf subtile weibliche Gewaltmaßnahmen verzichten, denn sie werden nicht zu kurz kommen. Gott wird über kurz oder lang ihre Ansprüche durchsetzen. Das glaube ich ganz fest. Und Petrus erwähnt das auch im Text, wiederholt, da ist diese Gottesbeziehung dieser Frau. Und die macht es ihr möglich, zurückzutreten, Gott ranzulassen und einfach auf Gott zu vertrauen, dass sie in dieser Ehe und mit diesem schrägen Mann nicht zugrunde geht. Aber das schließt nicht aus, dass du, liebe Frau, auch mal Nein sagen darfst und auch Nein sagen musst, wenn dein Gewissen verletzt wird. Es schließt nicht aus, dass du deinem Mann ein Spiegel bist. Es schließt nicht aus, dass du ihm die Wahrheit sagst. Es schließt nicht aus, dass du ihn auf gewisse Dinge hinweist. Nur wie, in welcher Haltung, in welcher Art und Weise, in welchem Spirit? Durch Nörgeln, Schimpfen, Sticheln, ständige Unzufriedenheitsbekundungen, Verweigerung, bitteres Gekränktsein? Oder die Wahrheit in der Gestalt einer von innen kommenden Schönheit, einem freundlichen und ausgeglichenen Wesen. In Rien gab es vor vielen Jahren eine Frau, die eine Art Mutter in Christus war, eine wunderbare Frau, für die ich jetzt mal eine Lanze brechen möchte. Sie hieß Margret Behret und war wirklich eine der verborgenen Schönheiten in unserem Dorf in Rien. Und sie hat mir Folgendes erzählt, das habe ich aus ihrem Munde selbst gehört. Ihr Mann kam nach Hause, ein ziemlich schlimmer Mann, eine sehr schwierige Ehe. Sie hatte sich eigentlich innerlich ausgestiegen aus dieser Ehe, um es ertragen zu können. Und dieser Mann kommt nach Hause und sagt: Du Margret, ich muss dir was sagen, mein Psychotherapeut hat mir dringend geraten, meine alte Liebe wieder aufzufrischen. Nicht die Liebe zu ihr, zu Marit, sondern die Liebe zu ihr, seiner Jugendfreundin. Und sie stand da, kalt geduscht. Was mache ich jetzt? Und sie hat erstens mal beschlossen, das lasse ich mir nicht gefallen. Das kann ich nicht gutheißen. Und sie stand da und sagte ihm ganz freundlich und ganz klar, das kannst du so machen, wenn du das möchtest. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Ich finde das nicht gut. So hat sie es ihm gesagt. Und dann kam die Retourkutsche. Er hat sie abgehängt. Noch konsequenter. Kein Wort mehr mit ihr geredet. Er konnte es nicht machen. Er konnte seinem Psychotherapeuten nicht folgen. Ihr Wort band ihn wie fest. Und er war so wütend darüber. Und das ging 3 Wochen. 3 Wochen hat er sie mit Schweigen bestraft und mit finsterer Miene. Und dann kam jene entscheidende Nacht. Er bekam einen fürchterlichen Hustenanfall. Hustete und hustete. Und sie wachte auf, hörte ihn husten und spürte, jetzt ist meine Chance gekommen. Sie ist runtergerannt in die Küche, hat ihm Hustentee gemacht, hat ihn raufgetragen, ihm den Hustentee gegeben, ihn gestreichelt, ihm gesagt, du, ich habe hier deinen Hustentee. Ich glaube, dann wird's besser. Es war eine Stunde der Gnade, die sein Herz geschmolzen hat. In der Nachfolge haben sie eine neue Beziehung aufbauen können. Es ist wie wenn sie einen Schalter umdrehen können. Und sie hat gesagt, es hat dann noch lange gebraucht. Wir sind einen langen Weg gegangen, aber wir haben tatsächlich noch eine Ehe erlebt mit Qualität. Nicht, dass er sich von einem Tag zum anderen geändert hatte. Aber es ist wie, wenn sie seine Abwehr durchbrochen hätte und ihn gewinnen konnte und ihm zeigen konnte, du, so ist Gott und so stehe ich zu dir. Petrus vielmehr, malt hier natürlich ein Idealbild. Ich habe mir überlegt, wo gibt es eine solche Frau? Ich kenne keine. Meine Frau ist auch nicht so. Aber ich würde sagen, es gibt Frauen, die machen einen ganz guten Job, weil sie immer wieder in dieses Verhalten von Petrus hineingehen. Es gibt jede Menge Unterbrechungen, natürlich. Es gibt Störungen und es klappt nicht immer. Und manchmal sagt eine Frau, nee Chef, also das kannst du von mir nicht verlangen. Und sie treten in den Streik. Sie treten in den Streik. Und dann sagt Gott eines Tages, du willst du nicht deinen Streik brechen? Wie wäre es, wenn du jetzt mal eine Streikbrecherin für mich wärst? Und manchmal haben wir unseren Schmuck, wir Frauen, ich identifiziere mich mal jetzt mit euch, haben wir unseren Schmuck wirklich verlegt. Wir können ihn nicht wiederfinden. Aber ein Ring, diesen einen Ring, den haben wir noch. Tut ihn auf den Finger, zeigt ihm den Mann. Gebt ihm ein kleines Zeichen. Ein kleines Zeichen der Liebe und der Freundlichkeit. Es geht nur mit Jesus. Es geht wirklich nicht anders. Aber wenn Jesus in uns lebt, wenn wir ihn machen lassen, wenn wir auf ihm vertrauen, wenn wir an ihm festhalten, dann wird es uns immer wieder möglich sein, in dieses sanfte, freundliche, gewinnende Wesen einzusteigen und schließlich unseren Mann durch diese Sanftmut einfach zu schmelzen. Mehr oder weniger natürlich. Aber das scheint mir eine Grundregel zu sein für die Frau. So verhalte dich. Nicht, nörgel nicht, schimpf nicht, üb keinen Druck aus, lass deine Bitterkeit, nebel deinen Mann nicht ein mit deiner ständigen Unzufriedenheit, sondern gewinne ihn durch Sanftmut und Freundlichkeit und dann auch immer wieder natürlich mit der Wahrheit. Sei ihm ein Spiegel. Ein Spiegel, der nicht seine Pickel übergroß zeigt, sondern eher ein bisschen verkleinert, aber sie sind immer noch sichtbar. Und dahinter das Licht Gottes, die Freundlichkeit Gottes, das Wesen Gottes. Ihr Männer kommt jetzt auch noch dran, keine Angst. Also das finde ich außerordentlich interessant. Also man hätte ja hier unendlich viele Sachen schreiben können was den Mann angeht. Also da sind ja schon Bücher geschrieben worden. Und dass Petrus sich hier auf so wenige Sachen beschränkt, das finde ich schon interessant. Ich vermute, weil er einfach gesehen hat, dieses Problem ist eins der größten. Und das muss ich jetzt einfach mal ansprechen. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll. Aha, gutes Wort. Verständnisvoll. Wenn das die Frauen so hören, dann würden sie sagen, ja genau, genau das ist es doch. Verständnisvoll. Und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Nicht physisch gesehen, sondern eher die psychische Konstitution. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Was heißt Rücksicht? Ich finde dieses Wort geradezu genial. Da kann man ganz viel mitmachen. Mit diesem Wort Rücksicht. Schau dich um. Bist du noch da? Oh, du bist aber weit weg. Und er geht zurück. Bin ich zu schnell? Okay. Bist du noch da? Viele Männer hängen ihre Frauen ab. Sie sind viel zu schnell in ihrem Planen, in ihrem Wollen. Sie wollen zu viel. Meine Frau und ich waren 3 Monate auf dem Jakobsweg und immer wieder passierte dasselbe. Auf dem physischen Gebiet, dass ich sie abgehängt habe. Dreh dich um. Man könnte auch sagen, checke ihre Werte. Führe regelmäßig Kontrolluntersuchungen durch. Ja. Ihr Männer, ihr seid ja Techniker. Jetzt wendet doch mal diese Technik an. Eure Frau zeigt euch ihr Gesicht und betrachtet ihr Gesicht und ihre Augen wie einen Monitor. Was lest ihr? Und da muss man natürlich unbedingt nachfragen. Ihr habt ja dummerweise keine Messinstrumente. Die Frauen haben da einen Riesenvorteil in ihrer Seele. Die haben hier drin nämlich so eine Art Messinstrument, was ziemlich schnell und genau spürt, wie es dem anderen geht. Viele Männer haben dieses Messinstrument nicht oder es schlägt erst aus bei enorm großen Impulsen. Die Feinabstimmung funktioniert nicht so ganz, aber das kann man ausgleichen durch Fragen. Wie geht's dir? Wenn ihr irgendwo merkt, eure Frau ist nicht ganz zufrieden und ihr wisst nicht, woran das liegt und ihr prüft euch und checkt euch, nein, ich habe alles richtig gemacht, alles. Also die soll doch sehen, wo sie bleibt und dann hängt ihr sie ab und geht halt weg, wenn sie da unzufrieden zu Hause rumhocken will. Okay, soll sie machen. Nein, es gibt etwas Besseres. Fragt sie. Du, ist irgendwas? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin schon manches Mal auf die Welt gekommen, als ich dann eine solche Frage an meine Frau gestellt habe. Das ist unsere Aufgabe, zu schauen, nachzufragen, zu warten, die Empfindung der Frau zu berücksichtigen und dann die eigene Geschwindigkeit einfach entsprechend anzupassen. Die Elberfelder hat hier noch den Begriff Ehre geben, der Frau Ehre geben. Ich übersetze das so, keine widerwillige Rücksichtnahme. Keine Rücksichtnahme, die der Frau zeigt, dass sie doch eigentlich bitte mal etwas mehr, etwas schneller sein sollte, im Alltag, aber auch im Bett und so weiter. Nein, Ehre bedeutet, du darfst so sein. Ich nehme auf dich Rücksicht. Ich warte auf dich. Auch das ist nur möglich mit Christus. Auch das ist uns Männern nicht einfach gegeben. Das müssen wir und das können wir lernen, indem Jesus uns bei der Hand nimmt Und auch wenn es da immer wieder Unterbrechungen gibt und wir zwischendurch plötzlich wieder kilometerweit voraus sind und unsere Frauen irgendwo sind und wir sind mit unserem Hobby, mit unserer Gemeindearbeit, mit unserem Beruf, sind wir in einem ganz anderen Ort und unsere Frau hat überhaupt keinen Anteil mehr an unserem Leben. Das kommt vor und das ist auch bei mir vorgekommen, aber es muss nicht so bleiben. Wir müssen dann raus aus unserer eigenen Welt, die wir uns als Männer gebastelt haben, und unsere Frauen besuchen gehen und fragen und Zeit mit ihnen verbringen und sie Anteil nehmen lassen, denn sie sind Miterben. Und das ist ein ganz schönes Wort. Miterben bedeutet, es geht Gott um eine Gemeinsamkeit. Damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht, heißt es noch hier. Und das ist interessant, dass Petrus diesen Abschnitt so beendet. Also hier merken wir, der tiefere Sinn des Ganzen, der tiefere Sinn der Ordnung, der Unterordnung der Frau und der Rücksicht des Mannes ist, dass geistliche Kraft entsteht. Meiner Ansicht nach ist diese Formulierung, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht, das kann man so auffassen, damit Gottes Kraft durch eure Ehe fließen kann. Ihr werdet Autorität bekommen. Ihr werdet etwas ausrichten können für Gott. Gemeinsam. Miterben sind sie, wie ihr. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. So sagt Jesus das. Und das ist ein Geheimnis. Und das können wir auch ohne weiteres auf die Ehe übertragen, wo Menschen beziehungsmäßig eins werden, wo Rücksicht ist, aber auch Einordnung, da entsteht geistliche Kraft. Da erhört Gott Gebet, weil Gott das Gebet von Zweien erhört, die eins werden. Dort gibt er seine Kraft hinein. Für den Mann heißt das, bezieht eure Frauen ein. Ich denke, dass die Frauen diese Aufforderung nicht so sehr gebrauchen. Ich habe einfach den Eindruck, viele Frauen machen das sowieso. Die Männer machen es nicht sowieso. Es muss ihnen gesagt werden. Die Falle für die Frau ist gegen den Mann. Einfach zu versuchen, durch Manipulation und Druck den Mann dazu zu kriegen, dass er endlich das macht, was ich will. Und die Falle bei der Mann ist, sie abzuhängen, weil sie lästig geworden ist und ganz in die eigene Welt hineinzugehen. Es gibt sicherlich Ehen, bei denen ist das umgekehrt, aber hier geht es ja um das, was Petrus besonders häufig begegnet und das spricht er an. Es ist eine lange Reise. Doch die längste Reise geschieht mit einem Schritt, beginnt mit einem Schritt, und wir gehen ihn mit Jesus zusammen. Geht einfach Schritte. Überlegt euch, welche Schritte können wir gehen, um hier in Richtung dieses Ideals, was Petrus uns vor Augen malt, zu gehen. Und jeder Schritt lohnt sich unbedingt. Und nachher könnt ihr euch auch als Ehepaare segnen lassen im Segnungsgottesdienst. Aber zum Schluss möchte ich doch noch den Bogen etwas weiter spannen. All das, was ich gesagt habe, lässt sich zu einem guten Teil auch auf die anderen Ordnungen übertragen. Auf die Beziehung Eltern-Kinder, auf die Beziehung Arbeitgeber-Arbeitnehmer, auf die Beziehung Gemeindeleitung und Gemeindeangehörige. Alle diese Gebiete sind eigentlich von dieser goldenen Regel bestimmt. Einordnung mit Sanftmut und Vertrauen, ohne die Wahrheit zu verleugnen und Rücksicht und nochmals Rücksicht auf der anderen Seite. Amen.